Den ganzen Tag über sonnig. Am Sonntag sonnig und frühsommerlich warm. Am Montag vorübergehend Regenschauer. Die aktuellen Temperaturen: Bozen und Meran 25 Grad, Brixen 23, Bruneck und Sterzing 18 Grad, Schlanders 23 Grad, Reschen 15, Toblach 17 und auf der Bloße auf 2500 Metern Meereshöhe 4 Grad. Vom Sender Bozen hörten Sie Nachrichten. Sprecherin Helga Bernter. Die Zeit 17.05 Uhr und eine halbe Minute.
Ansichtssache. Das Diskussionsforum im Sender Bozen mit Judith Bertagnoli. Heute zum Thema:
Ist in Südtirol die Zeit reif für mehr politische Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger? Dazu diskutieren die Politikerinnen Martha Stocker und Eva Klotz, Stefan Lausch von der Initiative für mehr Demokratie, die Schweizerin Karin Huber und der Politikwissenschaftler Philipp Frehner. An der Technik ist Klaus Malverdeiner. Frau Huber, Sie sind Schweizerin, leben seit 1995 in Südtirol und fahren aber immer wieder in die Schweiz, um an den Abstimmungen teilzunehmen bzw. stimmen per Internet ab. Worüber haben Sie denn zuletzt abgestimmt?
Zuletzt ging es um eine Abstimmung, die eigentlich nicht nur Abstimmung, also die Wahlen waren und Abstimmungen. Es ging um einen Gemeinderat, es ging um eine bundesweite Initiative zum Straßenverkehr und es ging auch um eine neue Kläranlage.
Wie informieren Sie sich darüber? Also Sie können circa 3 bis 4 Mal damit rechnen, dass Sie zur Abstimmung gerufen werden. Das sind ja zum Teil auch komplexe Themen. Wie informieren Sie sich ganz konkret?
Also ganz konkret kriegt man nach Hause geschickt eine Broschüre, in der jeweils die Befürworter und die Gegner von jeglichen Initiativen oder Vorlagen 2 Seiten bekommen, um die zu schildern. Und man kann sich natürlich dann auch noch im Internet informieren. Aber die Broschüre ist eigentlich sehr gut erklärt, also die reicht eigentlich aus, um sich ein Basiswissen für eine Entscheidung anzueignen. Man muss aber, wie gesagt, zum Abstimmen nicht in die Schweiz reisen. Man kann das auch brieflich oder neuerdings jetzt auch per Internet machen.
Ist es für Sie lästige Bürgerpflicht?
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich finde das toll, dass man bei allem mitreden kann und ich finde es richtig auch so, weil schlussendlich ist es ja wieder der Staat und die Bürger, der die Auslagen oder eben die Entscheide dann zu tragen oder darunter zu leiden hat.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie immer gut informiert auch abstimmen?
Ja, absolut. Also ich glaube, ein Minimum bekommt auch immer den Gesetzestext. Wenn man sich dann weiter informieren will, dann kann man das. Man bekommt die Links, man bekommt die Infos, wo man sich mehr Info dazu holen kann. Aber viele Bürger wollen auch gar nicht jetzt ins Detail gehen, weil es ja viele Initiativen oder viele Vorlagen oder viele eben Wahlen sind, die anstehen. Und dann möchte man einfach das, was man für sich als Gefühl hat, ist richtig, dann zu Papier bringen.
Die Schweiz war ja bis 1848 rein repräsentative Demokratie. Das heißt, man hat wie hierzulande einfach die Volksvertreter gewählt, hat dann gehofft, dass sie lange im Amt bleiben und dass sie dann so entscheiden, wie man sich halt das auch so vorstellt. Herr Lausch, Sie haben irgendwann einmal im Jahre 2000 oder wahrscheinlich auch schon vorher beschlossen, nein, das kann es nicht sein. Was war denn Ihr Schlüsselerlebnis, in diese Initiative so viel Zeit zu investieren? Und 2000 wurde ja die Initiative für mehr Demokratie gegründet, um sich dort auch einzusetzen.
Ich denke, so ein Schlüsselerlebnis gibt es eigentlich nicht, sondern das Problem, mit immer unlebbaren Zuständen konfrontiert zu sein und eine negative Entwicklung wahrzunehmen. Und ich würde es einfach für mich unerträglich empfinden, da ohnmächtig und hilflos zuschauen zu müssen, was da alles passiert, ohne selber die Möglichkeit zu haben, aktiv gestaltend einzugreifen.
Aber Sie können ja alle 5 Jahre wählen.
Das ist viel zu wenig. Die politische Vertretung kann in diesen 5 Jahren ganz neue Realitäten schaffen, von denen wir dann bei den nächsten Wahlen wieder ausgehen müssen. Man kann bestimmte Entscheidungen nicht mehr rückgängig machen, indem man dann eine neue politische Vertretung wählt. Deswegen ist es wichtig, im Moment dann, wenn wichtige Entscheidungen antreffen oder wenn man sieht, dass etwas nicht getan wird, was anstehen würde, als Bürger ein Bürgerkomitee mit Organisationen eingreifen zu können in den politischen Prozess.
Wenn wir jetzt so die politischen Reizthemen der letzten Jahre Revue passieren lassen, dann waren das vielleicht die Therme Meran, dann war und ist das der Brenner Basistunnel, ist es jetzt wieder der Flughafen, dann waren es in jüngster Zeit die faschistischen Relikte, die Toponomastik, die kommt ja noch auf uns zu. Ganz konkret, Sie als Koordinator der Initiative für direkte Demokratie, hätten Sie sich vorgestellt, dass bei jedem dieser Themen, wenn man gemerkt hat, es beginnt zu brodeln, auch in der Bevölkerung, dass man da das Volk gefragt hätte.
Ja, ich denke, in diesen Fällen, die Sie aufgezählt haben, wenn die Einstiegshürden vernünftig angesetzt wären, wäre das Recht auf Volksabstimmung, auf Referendum erwirkt worden. In all diesen Fällen, die Sie aufgezählt haben, ging es bezeichnenderweise um Beschlüsse der Landesregierung. Und diese Möglichkeit ist jetzt nicht vorgesehen und soll auch in Zukunft aufgrund des neuen Gesetzentwurfs der Volkspartei offensichtlich nicht vorgesehen werden. Das Problem bei uns ist das, dass einfach die politische Macht bei der Landesregierung konzentriert ist und in den meisten Fällen, in denen Menschen mitbestimmen möchten, es sich eben um Beschlüsse der Landesregierung handelt. Und da will man eben nicht, dass das Volk mitredet.
Herr Frehner, Sie sehen das ein bisschen anders. Sie haben 2090 die Plakataktionen bei der ersten Volksbefragung genauer angesehen und haben gesagt, es fehlt uns Südtirolern und Südtiroler auch noch, Südtirolern auch noch an Bürgersinn. Was verstehen Sie unter Bürgersinn?
Also unter Bürgersinn verstehe ich zunächst mal die Fähigkeit der Südtirolerinnen und der Südtiroler beziehungsweise Bürgerinnen und Bürger, sich eine eigene Meinung zu bilden im jeweiligen politischen Umfeld, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger aufhalten. Was mir persönlich an Südtirol fehlt, ist einfach diese Öffentlichkeit, diese Offenheit, auch über bestimmte Themen zu reden. Auf der einen Seite liegt das Problem bei der Tatsache, dass die Landesregierung sehr viele Dekrete erlässt, wo dann sogar der Landtag nicht mehr imstande ist, irgendwelche größeren Veränderungen vorzuführen. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, liegt das Problem auch im vorpolitischen Feld, das heißt auch in der Medienlandschaft, vor allem im Bereich der Presse, wo wir doch immer noch drei Öffentlichkeiten haben und nicht eine.
Ich habe Sie nach der Definition von Bürgersinn gefragt. Wie würden Sie das definieren?
Ich würde Bürgersinn so definieren. Bürgersinn ist das Gefühl, jetzt Teil eines größeren Ganzens zu sein. Und zwar in Bezug auf Südtirol, um jetzt ein konkretes Beispiel zu machen, dass sich zum Beispiel in Südtirol die Bewohnerinnen und Bewohner einfach mit dem Land identifizieren und nicht mehr nach primär ethnischen beziehungsweise sprachlichen Gruppierungen aufteilen, beziehungsweise also diese Primärdefinition einfach fallen lassen und sich jetzt als Bürger gegenüber dem Land aufstellen und sich dementsprechend auch positionieren.
Frau Huber, Sie haben gesagt, die Schweizer haben dieses Gefühl, wir sind Staat auch ganz stark in sich. Sie haben ja erzählt, es gab damals in den Ende der 80er Jahre eine Abstimmung, ob der Benzinpreis erhöht werden sollte, ja oder nein. Der Hintergrund war, dass dann einfach der Staat mehr hätte an Abgaben für sich einkassieren können und die Schweizer haben erstaunlicherweise für ja gestimmt. Das heißt also, dass wir sind Staat scheint wirklich in diesen Jahrzehnten gewachsen zu sein. Frau Stocker, wir wissen, die SVP ist sich da ja nicht ganz eins, was sie mit dieser Demokratie, mit dieser direkten Demokratie soll. Aber was sagen Sie als Martha Stocker?
Ich möchte nur noch ergänzend zu dem, was Herr Lausch gesagt hat, etwas anführen, jetzt abgesehen von den ethnopolitischen Themen, die vorhin von Ihnen auch aufgezählt worden sind. Die anderen Beschlüsse der Landesregierung würden meines Erachtens jetzt in den Entwurf, den die Südtiroler Volkspartei vorlegt, mit hineinfallen. Es sind Ausgaben, die über 50 Millionen waren, also insofern würden sie hineinfallen und insofern sozusagen hat der Gesetzentwurf, den wir vorlegen, auf jeden Fall dem Rechnung getragen, weil ich persönlich auch der Meinung bin, dass es für die Menschen eigentlich das Wichtigste ist, über ja diese sogenannten Großprojekte abstimmen zu können, wo es vielleicht oft auch eher einfach ist, sich eine Meinung dazu zu bilden. Es gibt natürlich eine Reihe von anderen Themen, die viel komplexer sind, aber hier ist es im Verhältnis relativ einfach, auch wenn die Gesamtproblematik oft gar nicht so einfach ist, wie es scheint. Aber für den Menschen, der entscheiden soll, ist die Problematik relativ einfach, wie er sich dazu stellt. Und die wären in diesem Gesetzentwurf mit drinnen. Also ich persönlich muss sagen, ich denke, dass ich grundsätzlich einen Politikstil lebe, der eigentlich diese Partizipation ernst nimmt. Ich habe ganz einfach jetzt auch ein bisschen von den Trentinern gelernt, die nehmen das so wahnsinnig wichtig mit der sogenannten Konzertation, nicht? Dass man sich da einfach vorher, wenn man irgendetwas verändert, irgendetwas macht, mit allen Betroffenen zusammensetzt. Und das ist aus unterschiedlichen Gründen unglaublich wichtig, weil wenn man von vornherein sich zusammensetzt, bevor man überhaupt angefangen hat mit etwas, nur sagt, also da müssen wir etwas verändern, dann besteht dieses Gefühl, ich bin irgendwo Teil des Ganzen, ich gestalte mit. Wenn man das im Vorfeld macht, dann gibt man eben auch dieses Gefühl des Mitdabeiseins und letztendlich ist dann auch ein Entwurf, den man weiterbringt, nicht nur ein Entwurf, den die Regierung bringt, sondern gleichzeitig eben auch ein Entwurf, der von diesen ganzen Interessierten, also ob das Gewerkschaften, Unternehmerverbände, Familienverbände bei mir oder Sozialverbände sind, da hat man das Gefühl, das ist eigentlich ein Gemeinschaftswerk. Und das scheint mir vom Ansatz her schon sehr wichtig zu sein.
Auf welcher Ebene wird das in Trentino zum Beispiel praktiziert?
Wir machen das nicht nur Trentino, das habe ich nur von den Trentiner Gewerkschaften so übernommen.
Auf Gemeindeebene oder auf...
Nein, wir machen das auf Regionalebene. Also alle Gesetze, die ich auf regionaler Ebene weitergebracht habe, habe ich so angefangen, dass wir einfach mit diesen verschiedenen Realitäten am Anfang uns zusammensetzen, dass ich die Wünsche und die Vorstellungen von Ihnen einhole und selbstverständlich danach in einer von allen besetzten Kommissionen das Ganze auch durchbespreche. Und da hat man dann halt zum Schluss ein Ergebnis, wo man sagt, naja, auf zu 85% stimmen wir mit denen überein, vielleicht manchmal auch zu 90. Kleine Unterschiede wird es immer noch geben, aber das Wichtige ist, dass man das von Anfang an ein bisschen gemeinsam gestaltet hat.
Frau Stucker, ich habe Sie gefragt, ob Sie glauben, dass die Südtirolerinnen und Südtiroler genügend Bürgersinn auch haben, um wirklich sich verstärkt politisch einzubringen, nicht nur alle 5 Jahre, sondern wirklich auch bei Großprojekten, bei ganz streng gesehenen sachpolitischen Entscheidungen.
Ja, ich bin der Meinung, man darf die Bürger und Bürgerinnen nicht unterschätzen. Die Frage ist immer, ist es ein Thema, das jetzt von einer großen allgemeinen Bedeutung ist, also bei anderen vielleicht, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass man da ein bisschen vorsichtig sein muss, aber unterschätzen soll man die Bürgerinnen und Bürger nicht, glaube ich.
Was heißt das jetzt konkret?
Nein, also die Frage ist, was definieren wir als Gemeinsinn? Ist Gemeinsinn Gemeinwohl?
Genau, also im Sinne des Ganzen denken, wenn wir jetzt an dieser Definition festhalten.
Das wirklich abzuschätzen. Naja, also da müssen wir wahrscheinlich dann alle zugeben, dass wir da alle manchmal den einen oder anderen Defizit haben und das wird dann auch bei den Bürgerinnen und Bürgern so sein. Aber ich glaube, bei wirklich ganz wichtigen Themen kann man den voraussetzen. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass wir da jetzt wahnsinnig daran zweifeln müssen. Die ethnopolitischen Themen glaube ich sowieso, dass es wichtig ist, dass sie ausgenommen sind von Abstimmungen oder von die einer Volksabstimmung unter also vorgelegt werden sollen. Also da habe ich auch einige Probleme damit, wenn ethnopolitische Themen einer Volksabstimmung vorgelegt werden. Also das vielleicht sollte man bedenken.
Frau Klutz, die Vorbildfunktion der Politiker spielt ja in den Köpfen der Bürger eine sehr große Rolle. Wir haben Berlusconi natürlich vor Augen, der seine Partikularinteressen zweifelsohne über die des Gemeinwohls stellt. Und auch in Südtirol geht der Trend bei den Politikern schon auch etwas in diese Richtung. Glauben Sie, die Südtirolerinnen und Südtiroler sind dennoch reif dafür, dass sie sagen, wenn es zu Abstimmungen kommt, dann denke ich über meinen eigenen Tellerrand hinaus?
Zunächst einmal ist Bürgersinn und Beteiligung, aktive Beteiligung, auch eine Frage der Übung. Nicht nur eine Frage der Grundkenntnisse. Und wir haben hier eigentlich ein sprechendes Beispiel erlebt. Die Schweizer mit Frau Karin Huber ist hier eigentlich ein Beispiel dafür, wie selbstverständlich Mitbeteiligung, Interessenahme werden kann, wenn man daran gewöhnt wird. Und insofern ist die Frage nicht, ob die Zeit reif ist. Die Zeit ist dann reif, wenn man es zulässt, wenn man etwas zulässt. Und wenn man die Bürgerinnen entsprechend informiert, Frau Huber hat das Beispiel der Broschüre genannt, die ziemlich klar die beiden Positionen, also dafür, dagegen, aufzeichnet und dass das im Grunde eigentlich genügt, um sich ein Bild über eine Materie zu machen. Aber man muss es grundsätzlich zulassen. Man darf nicht immer wieder den Deckel drüber halten und sagen, nein, wir sind dafür gewählt, Ich war eigentlich von jeher eine sehr, sehr starke, konsequente Befürworterin von Volksabstimmungen. Nicht nur, weil ich eine der Vertreterin der Anwendung des Selbstbestimmungsrechts in Südtirol bin. Wie könnte ich dann Nein sagen zu anderen Abstimmungen? Und deshalb muss ich immer wieder sagen, also die Leute einbinden, die Leute werden sich nicht mehr rausgrenzen lassen. Und ich teile vollkommen die Meinung von Stefan Lausch. Es ist zwar wichtig, dass es die repräsentative Demokratie gibt, dass es also einen Landtag gibt, dass es eine Landesregierung gibt, selbstverständlich. Aber man sollte die Leute mehr einbinden, gerade wenn es beispielsweise um Großprojekte geht. Das, was in Sachen Flughafen passiert ist, an schlechter Information, an Propagandamonopol, das war ein Untergraben der Bürgerbeteiligung. Klare Fragen, also klare Fragestellungen, klare Unterlagen zum Gegenstand, und dann funktioniert das ganz bestimmt und die Zeit ist längst reif.
Die Bürger sollten sich aber auch üben können. Ganz konkret, wie könnte das aussehen? Sie sammeln derzeit auch in den Gemeinden wieder Unterschriften für eine Verbesserung des Gesetzesvorschlages. Also Sie gehen auf den von 2009 zurück. Versuchen Sie uns ganz kurz zu erklären, wie wäre es für Sie ein ideales Übungsfeld für Bürger in Sachen direkte Demokratie? Wie würde das aussehen?
Es geht um eine gute Regelung, die den Mitbestimmungswillen, der da und dort plötzlich auftreten kann, ernst nimmt und es möglich macht, dass auch eine kleine Minderheit eben in der Bevölkerung mit Zustimmung einer bestimmten Anzahl von Bürgern und Bürgern die gesamte Gesellschaft mit einer Frage konfrontieren kann. Und das wird immer ein Weiterbildungsprozess in der Gesellschaft sein, der an sich einfach wertvoll ist. Und da ist einfach ein wesentlicher Unterschied zwischen der Mehrheitspartei und uns. Dort werden Volksabstimmungen als Gefahr, als Kontraposition von Positionen gesehen. Wir verstehen Volksabstimmungen als eine große Gelegenheit, sich in Fragen, die der Bevölkerung wichtig sind, weiterzubilden und in solchen Fragen auch selber Entscheidungen zu treffen.
Das heißt, Sie hätten gerne, das wäre jetzt Ihr Vorschlag eben, dass man eine Einstiegshürde von 7.500 bzw. 10.000 Stimmen hat und dass dann aber nur 15% Quorum also gelten würde. Ja. Das wäre so Ihr Vorschlag, und Sie meinen, dass Minderheiten auch das Recht hätten, darüber abzustimmen, ist insofern zu verstehen, als dass Sie sagen, also auch diese 15%, die da zur Abstimmung gehen, haben in diesem Fall, also können dann über gewisse Themen einfach abstimmen und deren Entscheidung gilt dann. Das meinen Sie damit, oder?
Wobei, sagen wir, der internationale Durchschnitt der Beteiligung an Volksabstimmungen bei 35-40% liegt und kaum einmal bei 15, also unter 25% rutscht die Beteiligung kaum einmal.
Frau Huber, was denken Sie sich als Schweizerin? Sie kennen ja die Südtiroler Realität ganz gut. Was sind da Ihre Gedanken, die Ihnen da so durch den Kopf gehen?
Also meine Gedanken jetzt waren eigentlich, das ist ja fast rückständig, dass man über so etwas noch diskutieren muss. Also ich finde es ganz normal, dass jeder Bürger mitreden kann. Wieso sollte, weil gesagt wurde, Minderheiten. Ich meine, jeder Bürger zahlt seine Steuern und jeder Bürger hat eine Stimme. Und die soll er bitte auch anwenden. Und wenn er sie nicht anwenden will, dann ist das in seinem freien Ermessen. Dann geht er nicht an die Urne und braucht sich dann auch nicht beschweren, wenn es nicht so rausgekommen ist, wie er das gerne hätte. Aber dass wir da sagen, Bürger seien nicht fähig, über gewisse Themen zu reden, weil nur die ganz wichtigen Themen, da darf der Bürger auch mitreden. Ja, der Bürger zahlt dann alle Themen mit. Dann soll er auch bei allen Themen mitreden können. Will er das nicht? Kein Problem. Dann kommt das recyclierte Wahlpapier ins Altpapier und es passiert auch nichts. Und wenn nur 5% oder nur 20% ihr zu irgendeiner Vorlage Ja sagen, dann ist die trotzdem angenommen, weil die, wenn die anderen nicht mitreden wollen, ihr Problem. Aber hier darüber überhaupt zu diskutieren, ob ein Bürger abstimmen darf oder wählen darf, finde ich total rückständig. Aber wie gesagt, für mich, die Südtiroler Politik ist effektiv für mich nicht, ist ein bisschen eine Scheindemokratie, sicher besser als in vielen anderen Staaten, vor allem der Dritten Welt, aber wenn ich ein bisschen polemisch sein darf, aber es ist sicher nicht so, dass der Bürger sehr viel mitzureden hat, der kleine Bürger. Und er ist auch ein bisschen, wenn wir beim, was wir auf Berlusconi angesprochen haben, der hat verblendet auf nationaler Ebene und hier wird ein bisschen verblendet auf regionaler Ebene, dass man halt meint, man ist in sehr guten Händen, also es ist eine sehr gut geführte, fast Diktatur, sagen wir mal da, sehr gut, zum Gunsten der Bürger, nicht geführte. Das stimmt schon, es geht uns allen ja da wirklich gut, kann man sich nicht beschweren. Aber es ist sicher nicht das, was ich mir vorstelle, unter einem Land, wo jeder seine Meinung eben mit Stimmrecht zum Ausdruck bringen kann. Weil es nutzt nichts, wenn ich reden gehen kann, wenn ich auf der Zeitung schreiben kann, wenn ich mich äußern kann, aber trotzdem nichts geändert wird.
Also in der Schweiz besteht keine Wahlpflicht, muss man hinzufügen, und 0% Quorum. Das heißt, wenn über die Kinderbetreuungseinrichtungen 27% abstimmen gehen, dann hat das genauso Gültigkeit wie das Minarettverbot, das mit 60% dann durchgegangen ist.
Genau, das sind zwei ganz interessante Beispiele auch, die natürlich nicht immer im Sinne der Landesregierung sind, aber es heißt eben auch, dass eine Landesregierung effektiv mit dem umgehen muss, was die Bürger wollen. Und nicht seine Strategien fahren kann, die vielleicht gut gemeint sind, die vielleicht gut gedacht sind, aber schlussendlich geht es immer, wahrscheinlich auch, wenn wir hier heute reden, es geht immer nur um Macht, es geht immer nur darum, gewisse Stimmen wieder abzufangen, es geht immer nur so zu reden, dass der Bürger mich beim nächsten Mal wieder wählt und das ist nicht der Sinn. Da muss man, der Bürger ist mündig. Er ist ein bisschen verpäppelt im Moment vielleicht hier in Südtirol und verwöhnt, nicht, weil man ihn so natürlich auch ruhig hält, solange es dem Bürger gut geht, aber der Bürger ist mündig.
Also verpeppelt und verwöhnt und deshalb auch ein bisschen bequem, oder?
Genau.
Frau Stockholm, Diktatur, Scheindemokratie?
Ja, darüber sollen sich, denke ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Meinung bilden. Ich denke schon, dass man auch sagen kann, dass es nicht nur jetzt alle 5 Jahre die Wahlen gibt und dass es keine sonstige Mitbestimmung gibt. Ich habe sehr viele Beispiele auch erlebt, wo das eine oder das andere Projekt einfach deshalb dann nicht realisiert oder anders realisiert worden ist, weil sich die Bürgerinnen und Bürger zu Wort gemeldet haben, sich entsprechend eingebracht haben und dadurch natürlich auch die Ausrichtung verändert haben. Also das, denke ich, muss man schon dazu sagen. Landesregierung versucht, und das ist natürlich für eine Regierungspartei, auch für eine Regierungspartei, die so lange Regierungspartei ist, und die versucht natürlich alle Interessensgruppen natürlich auch irgendwo zu repräsentieren. Natürlich gibt es da sehr viele Dinge, die den einen oder den anderen nicht passen und wo man einfach auch Kritik daran übt. Und deshalb glaube ich auch, dass das Gesetz, das wir jetzt vorlegen, durchaus ein sehr vernünftiges ist, im Sinne einfach auch dieser stärkeren Einbeziehung der Bevölkerung in die Entscheidung. Wir haben ja verschiedene Ebenen vorgesehen, wie Sie wissen. Und ich wäre sehr dankbar dafür, wenn man diese, wenn man so will, ein bisschen konsensuale Ebene, die eben auch vorgesehen ist mit den Einbringen von 4.000 oder 8.000 Unterschriften, wo das Ganze dann in die, auf den parlamentarischen Weg gebracht wird, wenn man da viel mehr auch bewegen könnte. Das wäre ja auch im Sinne dessen, dass man die Bevölkerung insgesamt auch konsensual etwas früher einbindet. Das finde ich deshalb einen sehr guten Vorschlag, dass danach die Hürde, wenn es sozusagen zu einem Volksentscheid kommt, hoch ist aus der Sicht also von Stefan Lausch, das kann ich nachvollziehen. Aber wichtig ist mir danach, dass wenn man einen solchen Volksentscheid dann herbeiführt, weil man vorher diese konsensuale Regelung nicht gefunden hat, dass es danach aber auch sicher ist, dass sie mit null Quorum, dass sie auf jeden Fall und jederzeit gilt. Also was dann entschieden wird, das muss dann gelten. Da bin ich der Meinung, ist es viel vernünftiger, überhaupt kein Quorum zu haben, sondern dass wer entscheidet, entscheidet. Und da ist es unabhängig von irgendeinem Quorum. Was mir natürlich auch noch wichtig ist zu unterstreichen, dass wir schon auch eine Reihe von anderen partizipatorischen Elementen auch vorgesehen haben, die einfach wichtig sind in der Einübung auf diesen Gemeinsinn, auf dieses Gemeinwohl oder was auch immer, die wir gerade vorgesehen haben, auch mit den verschiedenen Jugendbeiräten, die auf Gemeindeebene sich konstituieren und wo ich mir durchaus manchmal etwas mehr Bewegung wünschen würde und auch etwas mehr Engagement auch also von Seiten der Jugendlichen. Das, denke ich, würde auch ein bisschen zeigen, dass diese Elemente viel wichtiger angesehen werden, als es vielleicht manch einer von uns meint. Und ich darf zum Schluss ganz einfach noch Folgendes sagen. Ich denke, ihr, der Frau Huber, geht's ähnlich wie mir, wie ich gehört habe, in Bremen oder in Hamburg, wo sie sich dagegen entschieden haben, per Volksentscheid, dass man nicht eine einheitliche Mittelstufe in der Schule einführt, nicht? Das war man ganz dagegen. Und da habe ich mir auch gedacht, also wie rückständig sind die, wenn man irgendein anderes System gewohnt ist. Und man muss feststellen, irgendwo anders nehmen sie etwas nicht an, die Bürgerinnen und Bürger auch, dann fragt man sich manchmal, ja, sind die noch nicht also von den Vorteilen dessen überzeugt? Also tut man sich manchmal, wenn man in eine andere Realität hineinschaut, etwas schwer, gewisse Dinge nachzuvollziehen.
Herr Lausch.
Wenn es diesen Willen und diese Fähigkeit zur Konsensfindung in der Politik bei uns gäbe, dann gäbe es sicher nicht diese starke Demokratiebewegung im Land. Wir haben ja jetzt zwei ganz konkrete Beispiele, wie wenig man überhaupt bereit ist, auf Willensäußerung der Bevölkerung einzugehen. Flugplatz und direkte Demokratie. Also deutlicher als so kann man es nicht machen, dass es da einen Mehrheitswillen in der Bevölkerung gibt. Und dieser Mehrheitswillen wird dennoch weiterhin von der Landesregierung ignoriert. Also diese Fähigkeit zum Konsens fehlt. Schlicht und einfach. Es gibt einen puren Unwillen diesbezüglich, denn es gibt da einfach Leute, die meinen, es besser zu wissen als eine Mehrheit in der Bevölkerung. Und wir sind der Meinung, dass nur direkte Demokratie wirklich geeignet ist, diese politische Vertretung zu zwingen, im Vorhinein diesen Konsens, der ihnen so wertvoll erscheint, zu suchen.
Herr Lausch, 1971 wurde das Frauenwahlrecht in der Schweiz auf Bundesebene eingeführt und dann 1991 erst im Kanton Appenzell. Wäre das ein Beispiel dafür, dass es vielleicht doch manchmal einige besser wissen als das Volk?
Ich denke, es ist entscheidend, was die Bevölkerung in einer bestimmten Sache will. Das heißt, sie muss ja leben unter bestimmten Bedingungen und nicht nur eine kleine Minderheit. Wenn eine Mehrheit entscheidet, dass es über viele Jahrzehnte im Vergleich zu anderen Ländern gut geht, dass nur Männer das Wahlrecht ausüben, ist es einfach der Mehrheitswille der Bevölkerung. Und wie man gesehen hat, ist mittlerweile ja die Schweiz in puncto politische Vertreterinnen auf allen Ebenen schon viel weiter als alle umliegenden Länder.
Also das Volk entscheidet auch unter dem Risiko, dass es manchmal Entscheidungen trifft, über die man vielleicht den Kopf schütteln könnte, aber das tun doch Politiker auch.
Ja.
So, Frau Huber.
Ja, ich wollte dazu nur ganz kurz sagen, es ist sehr spät natürlich gewesen für das Frauenstimmrecht, finde ich auch. Muss aber dazu sagen, dass ich eine Mutter habe, die nicht, also das Frauenstimmrecht nicht wollte damals. Also ich kann mich erinnern, dass sie das gesagt hat, nein, das macht der Papi schon richtig und das passt so und sie will da gar nicht mitreden. Und das war ein recht großer Teil, für mich unverständlich großer Teil von Frauen, die das eigentlich nicht wollten. Genauso ist es für mich auch unverständlich, dass die Südtiroler eben keine direkte Demokratie wollen. Die Schweiz hat da wirklich, glaube ich, gezeigt, jetzt mit so vielen Bundesrätinnen, dass man sich sehr schnell auch verändern kann, wenn der Wille zur Veränderung da ist. Man darf nur nicht Angst haben und man darf auch nicht Angst vor Fehlentscheiden haben. Der Mensch trifft manchmal Fehlentscheide, aber die kommen ja auch wieder ausbügeln. Also das ist eine Entwicklung, die man zulassen muss. Und es geht nicht für ein Land, wenn nicht alle mitreden. Und ich glaube, das sieht man sehr schön eben gerade an den vielen Bundesrätinnen, dass es funktionieren kann, wenn man es nur zulässt.
Sie, in der Schweiz gibt es ja auch drei verschiedene Sprachen, die gesprochen werden. Eigentlich vier, nicht? Also
vier,
Deutsch,
ja.
Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. Wie ist das dann bei Abstimmungen, die auf Bundesebene, also sprich in der ganzen Schweiz gemacht werden? Überstimmen da einfach diejenigen, die mehr Stimmrechte haben, die anderen?
Nein, es hat ja jeder ein Stimmrecht. Also jetzt, auf Bundesebene gibt's da natürlich noch die Stände und so weiter. Aber prinzipiell sieht man natürlich die Tendenz zwischen verschiedenen Mentalitäten. Ich denke mal oft, auch hier in Südtirol, wo das Problem ja derart hochgepusht wird mit den verschiedenen Sprachen, für meinen Begriff als Schweizerin, wie würden die tun, wenn sie den sogenannten Röstigraben hätten? Weil die Schweiz hat diesen sogenannten Röstigraben, der eigentlich die zwei Mentalitäten Deutsch und halt also Anglo-Sächsisch und Lateinisch ein bisschen trennt. Und die stimmen natürlich auch oft unterschiedlich ab. Aber das ist Teil einer Demokratie eben, dass man unterschiedlich abstimmen darf, das gehört dazu, das ist kein Problem, das ist für uns immer eine Bereicherung. Also ich kenne niemanden in der Schweiz, der es nicht als Bereicherung empfindet, dass verschiedene Sprachen gesprochen werden. Oder dass man halt von klein auf der Milchpackung nicht nur Milch, sondern immer Milch, Latte, Le liest. Das gehört dazu, das ist ein Vorteil und ich verstehe nicht, dass das hier immer noch in 2011 ein Problem sein kann. Also vergeudete Energie.
Also kann man auf Bundesebene zum Beispiel abstimmen über Themen, die nur eine Sprachgruppe, eine Volksgruppe betreffen?
Bundesebene Abstimmungen sind immer Sachen, die den ganzen Bund betreffen. Also sprich, wenn
das heißt,
zum Beispiel...
Das wäre dann ausgenommen.
Ganz genau. Es könnte natürlich sein, dass irgendetwas gebaut wird in einer Gegend.
Nein, darum geht es nicht um ganz klare Sprach- oder kulturpolitische Anliegen der jeweiligen Volksgruppe. Das hat mich
also
interessiert.
Wenn es um regional definierte, also um kantonale Gemeinde oder städtische Vorlagen geht, dann wird nur der Teil der Bevölkerung gefragt, der auch betroffen ist.
Aber Sie zählen ja jetzt zur Mehrheit. Das heißt, wenn über Dinge abgestimmt wird, die den ganzen, also die ganze Schweiz betreffen, dann zählen Sie jetzt ja zu der Mehrheit. Das heißt, de facto werden Sie die Erfahrung gemacht haben, dass meistens das, was Sie abgestimmt haben, dann auch umgesetzt wurde.
Gar nicht unbedingt, weil das ist zwar einerseits ist es die Mehrheit, andererseits ist das schweizerische politische System ja so aufgebaut, dass auch die Kantone, also auch dort, wo sehr wenige Leute eben wohnen, gleich viel Stimmrecht dann in einem anderen Rat haben und das auch oft ausgependelt wird. Also das muss nicht so sein.
Herr Frenner, Sie haben in Ihrem Artikel, den Sie in der Politika 10 veröffentlicht haben, wo Sie eben diese Volksbefragung 2009 etwas näher untersucht haben, festgestellt, dass Sie das Gefühl haben, nicht nur die Bürger sind noch nicht ganz so weit, sondern vor allem auch die Parteien sind nicht ganz so weit, mit diesem Instrument der Volksabstimmung umzugehen. Sie haben das dann ganz klar an den Plakaten festgemacht, wo Sie gesagt haben, hier wird einfach versucht, auf parteipolitischer Ebene zu manipulieren, also das Volk sozusagen in die Richtung zu kriegen, in die man haben möchte. Ganz konkret, welches Beispiel haben Sie da aufgearbeitet?
Naja, ein Beispiel stammt eben von der Südtiroler Freiheit und zwar dahingegen, dass zum Beispiel das Plakat, das die Südtiroler Freiheit 2009 verwendet hat, um eben gewisse Bevölkerungsschichten für die Volksabstimmung zu mobilisieren, dass das Plakat einfach einen Kalender zeigte. Auf dem ersten Kalenderblatt stand drauf das Datum der Volksabstimmung und dann dahinter das Tag X, unten dann mit der großen Schrift, heute Volksabstimmung, morgen Selbstbestimmung. Das war jetzt nur ein Beispiel. Was mich daran einfach gestört hat, war die Tatsache, dass auf der einen Seite zwar die direkte Demokratie jetzt hochgelobt wurde als sagen wir mal, das ein neues, auch bereicherndes demokratiepolitisches Element in der Südtiroler Landschaft, auf der anderen Seite aber auch wirklich die politischen Parteien nicht immer den richtigen Umgang damit gepflegt haben. Auf der einen Seite hatten wir Bewegungen wie zum Beispiel Initiative Mehr Demokratie, die durchaus auch auf den Bürgersinn, auf öffentliche Meinung gepocht haben und dies auch sehr stark unterstrichen haben. Auf der anderen Seite hatten wir auch sehr viele Parteien, welche teilweise auch diese parteipolitische Schiene gefahren haben, nicht nur für einzelne bestimmte Großvorhaben, wie zum Beispiel Selbstbestimmung, sondern auch dadurch, dass sie zum Beispiel nur einsprachige Plakate gedruckt haben. Dementsprechend haben wir vor allem unter der italienischsprachigen Bevölkerung auch ein gewisses Desaster verspürt, also ein Unwohlsein. Was kommt jetzt auf uns zu, wenn jetzt die deutschsprachige Mehrheit in naher Zukunft dann imstande sein wird, über landesweite Gesetzesvorschläge jetzt abzustimmen und jetzt mit ihrer doch dominanten Mehrheit von knapp 70% jetzt Gesetzesvorschläge abstimmen kann, jetzt zum Nachteil der Minderheit in Südtirol.
Genau das finde ich aber jetzt kleinkariert und den falschen Zugang. Denn erstens, wenn man davon ausgeht, eben, dass man, was Sie vorhin gesagt haben, dass man nicht immer trennt, Deutsch, Italienisch, Ladinisch, Ladinisch ist eh das am wenigsten, die am wenigsten gebrauchte Sprache. Aber dann müssten gerade Sie eben dafür eintreten, dass beispielsweise eben die Italiener so viel Selbstverständnis, Selbstbewusstsein und auch Sensibilität haben müssten, dass sie ein deutsches Plakat akzeptieren, so wie es kaum einer italienischen Partei außer BDL damals mehr weniger Steuern für alle mit diesem verunglückten Deutsch, das ja eh kaum jemand verstanden hat, aber für die kommt es ja, für die allermeisten käme es gar nie in Betracht. Und wenn man das so auffasst wie in der Schweiz, dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass jeder die Hauptsprachen des Landes spricht, dann widersprechen sie sich eigentlich. Und das andere, unser Plakat, das ist ja gerade die Konsequenz. Und ich finde das eine der besten Motivierungen unserer Leute, zu sagen, passt auf, eben im Sinne dessen, was ich vorher gesagt habe, das ist eine Frage der Übung, die Möglichkeit, hier Selbstbewusstsein und auch Selbstverständlichkeit zu entwickeln, wie wir es hier von Seiten der Frau Karin Huber in jeder Wortmeldung erleben. Das ist für sie eine Selbstverständlichkeit, dass sie sich informiert. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass das akzeptiert wird, was diejenigen Bürgerinnen und Bürger entscheiden, die eben hingehen, die sich daran beteiligen. Und ich bin überzeugt, wenn wir in Südtirol einmal so weit sind, dass die Leute das begreifen, dass sie sich dann auch mehr interessieren werden. Das ist eben das, was ich mit der Frage der Übung, mit der Möglichkeit der Übung gemeint habe. Denn wenn diejenigen, die nicht hingehen, weil sie irgendeiner Partei zu viel glauben, in dem Fall ist es wirklich unverantwortlich zu sagen, nicht hingehen ist auch demokratisch, ja, dann müssen die, kann man auch unter gewissen Umständen so stehen lassen, aber mit der Konsequenz, dass man dann eben die Erfahrung machen muss, wenn ich nicht hingehe, dann überlasse ich die Entscheidungen den anderen. Und wenn das die Leute erst einmal verstanden haben, dann werden sie sich auch informieren.
Sie haben ganz recht, also Demokratie muss ja wachsen, das kann man ja nicht von oben so über die Bevölkerung rüberstülpen und dann soll das wachsen. Das funktioniert so nicht. Also das muss schon von unten richtig gefestigt werden, durch Übung, durch Partizipation, durch auch über einen gewissen Zeitraum, einen längeren Zeitraum wachsen und sich festigen. Da haben Sie ganz recht. Wenn ich jetzt vorher Ihr Beispiel genommen habe, dann war das wirklich nur ein Beispiel.
Es gibt Defizite auf
beiden Seiten.
Denn ich sage immer, man muss das schon ein bisschen weiter sehen. Wenn ich das Recht will, zu vielen Dingen abzustimmen, aber nicht die Grundsatzfrage stellen kann, die Originärfrage stellen kann, ja, wollen wir überhaupt in dieser gesamtpolitischen Situation eine Zukunft für uns sehen? Das heißt, die staatliche Zugehörigkeit, das ist doch das Allererste.
Aber Herr Frenner, Sie haben ja gemeint, dass praktisch auch von Seiten der Parteien dieses Gefühl geschürt wurde, es geht hier um eine rein parteipolitische Entscheidung, Vorrecht der Einheimischen bei der Wohnbauförderung, zum Beispiel 2009 als ein Beispiel, Flughafen aus, als ein nächstes Beispiel. Das heißt, Sie haben eben festgestellt, dass die Parteien auch noch nicht mündig sind, weil sie versuchen eben zu manipulieren. Wie groß ist denn jetzt bei Referenden zum Beispiel, spielt ja immer einfach die Wahlempfehlung eine Rolle, wie groß ist denn auch die Gefahr der Manipulation, dass es im Grunde einfach nur eine Wahl ist, die dann halt unter anderen Vorzeichen dann von Seiten der Bürger als solche wahrgenommen wird. Das heißt, Sie entscheiden einfach das, was Ihnen Ihre Partei empfiehlt.
Ich denke, die Gefahr der Manipulation ist im Rahmen der direkten Demokratie um ein Vielfaches geringer als im Rahmen der repräsentativen Demokratie. Und das erleben wir ja anhand der Personen oder einiger politischer Führer in Europa, die aufgrund ihrer populistischen Fähigkeiten regieren und ich würde meinen, eben nicht zum Vorteil ihrer Völker. Es ist viel schwieriger. Es bräuchte psychologische Fähigkeiten, hinter die Maske eines Menschen zu blicken, der gewählt werden will. Es ist viel einfacher in Sachfragen, die mich selber betreffen, mir ein klares Urteil zu bilden. Also der Anspruch der direkten Demokratie an die Bürger ist ein viel geringerer als der der repräsentativen Demokratie. Und von der Gegenseite dann immer entgegengehalten zu bekommen, in Sachen direkte Demokratie seien die Bürger unter Umständen noch nicht so weit, das müsste man eingegrenzt halten, weil schon Missbrauch getrieben würde, also wenn, dann müsste man das für die repräsentative Demokratie fordern und nicht für die direkte.
Frau Huber, wie sieht es bei Ihnen aus in der Schweiz? Folgen da die Menschen weitgehend dem, was da so ihre Parteien da an Linie vorgeben?
Ich glaube, es gibt alles und es gehört auch ein bisschen zu einer gesunden Bevölkerung, dass es halt vieles gibt, eine Vielseitigkeit. Also es gibt sicher solche, die mehr im politischen Leben involviert sind oder sogar davon leben und die natürlich den Empfehlungen ihrer Partei folgen oder diese sogar aussprechen. Und dann gibt es andere, wie jetzt ich persönlich, die eigentlich sehr sachlich versuchen zu entscheiden, immer, die vielleicht sogar zu wenig politische Kenntnisse auch hat, oder hat es gar nicht mehr sagen lassen wollen würde. Also ich habe noch eine eigene Meinung und ich lese mir das durch und dann entscheide ich halt so, wie ich finde, es ist richtig. Manchmal wird es dann so angenommen, manchmal auch nicht. Es ist auch schon passiert, dass ich im Nachhinein 10 Jahre später gesagt habe, das habe ich mir jetzt eigentlich nicht so vorgestellt, dass das herauskommt. Aber genau diese Gedanken, die mache ich mir ja überhaupt nur. Und diese Partizipation, die habe ich ja nur, wenn ich schlussendlich auch was zu sagen habe. Weil sonst eben dümpel ich in diesen Wohnstand ab, wo ich dann einfach gut genährt dahin schwimme. Aber ja, es hat ja eh keinen Sinn, ne? Etwas zu sagen oder etwas zu machen. Es ist eh verlorene Liebesmühe. Das ist das, was ich hier sehr häufig von Bürgern auch höre. Ne? Das hat ja eh keinen Sinn. Und ach, ja, aber das ist euer Land. Das ist für mich ganz unvorstellbar irgendwie.
Also die Resignation, glauben Sie, ist relativ weit fortgeschritten in Südtirol?
Ja, weil es natürlich gut geht, nicht? Weil wir natürlich einen großen Wohlstand hier haben. Und wenn der Wohlstand fehlt, dann würde alles wieder ganz anders ausschauen.
Die ethnische Schutzklausel, die möchten Sie jetzt ja eingeführt haben. Und zwar gerade deshalb, weil Sie gemerkt haben, 2009 bei der Volksabstimmung wurde das Quorum nicht erreicht. Man hat an der 38% Grenze gekratzt, ist aber nicht zu den 40% vorgestoßen. Und zwar gerade deshalb, weil eben die italienischsprachigen Bürgerinnen und Bürger sich völlig verweigert haben, dieser Volksabstimmung. Was haben Sie da vor oder was planen Sie da mit Ihrer Unterschriftenaktion in die Richtung auch abzuändern?
Ja, es ist nicht ganz einfach zu erklären, aber wir orientieren uns in diesem Punkt auch an der Schweiz. Es ist schon angesprochen worden, es genügt nicht, dass eine Mehrheit des Stimmvolks in der Schweiz, wenn es um Belange auf nationaler Ebene geht, Ja sagt, sondern es braucht eine Mehrheit in den Kantonen und auf die Art und Weise eine Mehrheit der Kantone. Und auf diese Weise ist gewährleistet, dass die Stimmen schwachen Kantonen nicht von den Stimmen starken Kantonen überstimmt werden. Und etwas Ähnliches sehen wir vor, nämlich immer dann, wenn im Landtag eine ethnische Minderheit, also die ethnische Vertretung im Landtag, feststellt, dass es bei einem Thema, das zur Volksabstimmung kommen soll, um eine ethnisch sensible Frage handelt, wenn dieses Urteil dann auch bestätigt wird von der Kommission, damit also dann nicht Willkür getrieben werden kann, dann bedürfte es nicht mehr nur der Mehrheit der Stimmbevölkerung in Südtirol, sondern dann bedürfte es auch der Mehrheit in jenen Gemeinden, in denen die betroffene Sprachgruppe in der Mehrheit ist. Auf die Art und Weise hätte die Sprachminderheit schlicht und einfach ein Vetorecht in ethnisch sensiblen Fragen. Wir haben gedacht, dass wir in Südtirol auf eine solche Regelung verzichten können müssten. Im Sinne der Schweiz ist ja gut, im Sinne der Abstimmung der verschiedenen Realitäten miteinander leben kann. Aber offensichtlich sind wir noch nicht so weit und sehen es aufgrund eben auch des Stimmverhaltens der Italiener bei der ersten landesweiten Volksabstimmung notwendig, also eine solche Schutzklausel vorzusehen.
Darf ich noch etwas sagen, weil ich vorhin nicht dazu gekommen bin, aber das unbedingt noch loswerden wollte, in Bezug auf die Manipulation von Parteien. Also aus meiner Sicht ist es völlig legitim, dass die unterschiedlichen Interessensgruppen, die unterschiedlichen Parteien auch, zu den einzelnen Fragen einer Volksabstimmung, eines Volksentscheides Stellung nehmen. Das, denke ich, ist völlig legitim, völlig legitim. Ich habe meine Schwierigkeiten immer damit gehabt, und das habe ich immer auch zum Ausdruck gebracht, wenn man sagt, also nicht hingehen, das ist mein Problem gewesen. Aber dass man eine Stellungnahme abgibt, wie man die einen oder die anderen Themen sieht, das halte ich für nicht Manipulation, sondern das halte ich durchaus auch zu dem, was eine Partei tun kann oder vielleicht auch muss.
Ja, Frau Huber.
Nur ganz kurz vielleicht eben wegen der Kantone, also wegen der Stände. Es braucht ja auch eben ein Ständemeer, um in der Schweiz durchzukommen. Also das hat nicht nur natürlich mit den Ethnien. Klar. Also das Schwergewicht liegt dort nicht auf der Sprache, muss man ganz klar sagen. Das Schwergewicht liegt dort zum Beispiel auf landwirtschaftliches Territorium oder eben Stadt, auf Berggebiet oder eben nicht. Also das ist einfach eine Vielzahl eben dann von territorialen Unterschieden, die dort berücksichtigt werden, damit das eben wieder ausgeglichen ist.
Wenn beispielsweise dann eine Minderheit, die Italiener, bestimmen könnten, mit einer Volksabstimmung alle dolomäischen Falschnamen haben zu bleiben, das wäre für mich zum Beispiel so ein Punkt, der noch gut durchdacht werden müsste. Denn es kann nicht ein augenscheinliches Unrecht, auch völkerrechtliches Unrecht, per Volksabstimmung ein für alle Mal zementiert werden. Da muss man also dann noch weiter zurückgehen.
Also das heißt, gegen dieses Vetorecht, das Herr Lausch in diesem Gesetzesvorschlag vorsieht, hätte ich Bedenken?
Ja, in einigen wenigen Fragen ja. Und das wäre so eine zentrale Frage, wo ich mir das sehr genau anschauen müsste.
Frau Huber.
Also zwei Überlegungen, die mir jetzt da in den Kopf geschossen sind. Erstens einmal, wir haben gehört, 71 erst Frauenstimmrecht in der Schweiz, dann könnte man doch auch versuchen, hier in Südtirol etwas zu ändern. Wenn wir es geschafft haben, in 40 Jahren von Frauenstimmrecht auf die Mehrheit der Landesregierung Frauen, wieso muss man immer betonen, ja, wir haben hier halt ein anderes System. Ändern wir das System.
Ja, bravo.
Ja, erstens.
Nur in welcher Richtung darüber gehen, glaube ich, die Vorstellungen auseinander.
Konkret zu diesem Beispiel.
Zu diesem Beispiel konkret jetzt mit den Sprachen wieder oder halt den Ethnien, finde ich das persönlich ein absolutes Theater, was hier aufgeführt wird, also in beide Richtungen. Ich finde, da wird so viel Geld und Energien reinspendiert in diese ganze Geschichte. Ich finde aber auch, dass der Bürger immer abstimmen darf. Also, dass es nie sein sollte, dass die Politik dann sagt, das ist jetzt vielleicht doch ein Thema, wo man nicht mitreden lassen. Das, liebe Leute, gibt es nicht in einer direkten Demokratie. Also, jeder sagt zu jedem Thema seine Meinung. Heute ist Südtirol das, wie wir es haben. Ich weiß nicht einmal genau in Prozentzahlen, wie viele Italienische, wie viele Deutschsprachige und wie viele Ladinisch sprechen. Ist für mich eben auch überhaupt kein Problem. Deswegen weiß ich es unter anderem auch nicht. Aber heute ist es so, wie es heute ist. Und wenn wir heute die Bürger fragen, die heute hier leben und die damit die Zukunft von Südtirol morgen sein, dann müssen wir diese Entscheidung akzeptieren, egal wie sie ausfällt.
Also Sie hören die Ansichtssache heute zum Thema, sind die Südtirolerinnen und Südtiroler reif für politische Mitbestimmung? Schlussrunde, Frau Stocker, in welchen Punkten wäre ganz konkret in Sachen politischer Mitbestimmung der Bürgerinnen und Bürger etwas zu ändern?
Also mir ist wichtig, dass dieses Gesetz jetzt über die Bühne geht, dass wir vorbereitet haben und dass verschiedene Möglichkeiten dieser Partizipation vorsieht. Das ist nicht im Modell das der Schweiz, aber wir haben es immer auch gesehen als eine Ergänzung der repräsentativen Demokratie. Und ich glaube, dass es eine Reihe von Möglichkeiten bietet. Einerseits also durch das Eingeben von zentralen Fragestellungen bzw. abschaffenden Elementen, auch, dass man es in die gesetzliche Ebene des Landtages bringt oder eben dann als zweiter Schritt zu einem Volksentscheid und das ohne Hürde und das ist mir wichtig. Und dieses Gesetz wird jetzt vorgelegt.
Also 0% Quorum, Einstiegshürde bei 38.000 Stimmen.
Das ist für den Volksentscheid. Aber ich glaube viel, viel mehr dran, dass das vorher unglaublich wichtig ist, dass man ein Thema auf die Ebene eben auch der parlamentarischen Demokratie des Landtages bringt, dort diskutiert. Ich denke, da kann unglaublich viel an Diskussion erfolgen und ich hoffe dann sehr eben auch zu einem konsensualen Ergebnis führen.
Also mehr Diskussion im Landtag.
Mehr Diskussion natürlich in der Bevölkerung insgesamt, aber auch in diesen Gremien des Landtages.
Ein Gesetz zur direkten Demokratie, das eine Einstiegshürde von 39.000 Unterschriften vorsieht, damit eine Volksabstimmung stattfinden kann. Das zur Voraussetzung für eine Volksabstimmung über Beschlüsse der Landesregierung macht, dass es sich um Projekte handelt, die 50, 60 Millionen Euro kosten, ist genauso ein Verhinderungsgesetz wie das geltende Landesgesetz mit dem 40% Quorum. Also damit werden wir und denke, wird ein Großteil der Bevölkerung in Südtirol nicht leben wollen und werden wir also weiterhin kämpfen und letzten Endes wird es eine Frage sein, ob die Bevölkerung sich weiterhin von einer Partei regieren lassen will, die ihr das Mitbestimmungsrecht nicht gewähren will.
Also Sie sagen, 38.000 Stimmen als Einstiegshürde sind zu hoch. Sie verlangen 7.500 bis 10.000 Stimmen.
Die 4.000, die 8.000 für den ersten Einstieg. Also das muss einfach noch einmal unterstrichen werden.
Ein reines Anregungsrecht, das in Südtirol sicher nirgendwo hinführt.
Also alles Mögliche ist da
drin. Frau Klotz, es ist ganz klar, dass die Grundlage ein Gesetz dazu ist. Sonst kann man auch Volksabstimmungen oder Volksbefragungen nicht abhalten. Ich bin der Meinung, dass das Nullquorum das Beste ist. Wenn die Einstiegsunterschriften etwas über 10.000 wären, hätte ich weniger Problem, als wenn das Quorum zu hoch wäre. Das heißt, man würde dann verhindern, dass es 10 Volksabstimmungen im Jahr gibt. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, wenn das Gesetz zu hohe Unterschriftenerfordernisse stellt und auch ein zu hohes Quorum noch dazu festschreibt, dass es dann vielleicht nur eine Volksabstimmung in 10 Jahren geben kann, wie in Bayern es gewesen ist. Also, das heißt, bei den Unterschriften etwas genauer hinschauen, aber beim Quorum soll man die Leute wirklich daran gewöhnen. Wer nicht abstimmt, der muss damit leben, was die anderen entschieden haben.
Also Einstiegshürde von 10.000 Unterschriften können Sie sich vorstellen?
10.000, 15.000,
aber dafür 0%.
39 auf keinen Fall. Das ist viel, viel zu hoch.
Herr Frehner.
Ich wünsche mir auf jeden Fall ein Gesetz, aber auf der anderen Seite nicht nur ein Gesetz, das wahrscheinlich schon wieder im Landtag entschieden wird, sondern eben auch Beteiligung von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Und jetzt sage ich ganz speziell der Südtirolerinnen und Südtiroler, die alle drei Sprachgruppen mit einschließt. Ich würde mir auch mehr Diskussion in der Bevölkerung wünschen bezüglich dem Gesetzesvorschlag derzeit im Landtag, aber auch was die Initiative Mehr Demokratie zu sagen hat. Einfach mehr Diskussion jetzt. Wie sieht Demokratie in Südtirol aus? Wie ist der Status quo? Wo geht es hin? Also einfach ein größeres, eine Bewusstseinsformung, dass da die auch in den Schulen schon stattfinden kann und auch zu Hause weitergeführt werden sollte.
Frau Huber, was wünschen Sie den Südtirolerinnen und Südtirolern?
Ich wünsche den Südtirolern, dass sie entdecken eben, dass es wichtig ist, dass jeder seine Meinung sagt. Und ich glaube, es macht auch Spaß, seine Meinung zu sagen, wenn man das darf. Und ich finde es ganz richtig, dass es kein Quorum gibt, weil nur so kann man dann den Leuten auf der Straße, wenn man sich danach als Bürger eben unterhält, wie es ausgegangen ist, auch sagen, schau, bist wählen gegangen, bist abstimmen gegangen und wenn nicht, tja, selber schuld, ne? Und dann macht man automatisch mit. Und es gibt ganz eine tolle Eigendynamik, die zum Schluss dann zur Folge hat, dass man eben auch mehr Spaß an seinem Land und seinem Staat hat, weil man ja wirklich das Gefühl hat, man hat was zu sagen. Zudem muss das nicht sehr aufwendig sein, weil wir da gehört haben, 10 Volksabstimmungen oder 10 Wahlen und so weiter, das kann man alles sehr effizient bündeln, wenn man möchte. Also ich glaube nicht, dass der Kostenpunkt da ein Thema sein sollte. Das lässt sich heutzutage mit den technischen Möglichkeiten wirklich ohne Probleme lösen, dass jeder Bürger in einem Land zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr seine Meinung äußern kann.
Danke, Frau Huber. Danke an den Politikwissenschaftler Philipp Frehner. Danke an Eva Klotz von der Südtiroler Freiheit. Danke an Stefan Lausch von der Initiative für mehr Demokratie und an die SVP-Landtagsabgeordnete und Regionalratsabgeordnete Martha Stocker. An der Technik war Klaus Malfateiner. Danke fürs Mithören, danke fürs Mitreden und danke fürs Mitdenken, sagt Judith Bertagnoli.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die Ansichtssache, das Radio Wohnzimmer, die Sprechstunde und den Kulturabend können Sie sich auch im Internet anhören unter www.senderbozen.rai.it Link Podcast.
Schönen Abend aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Ich bin Evi Blume. Lebhafter Feierabendverkehr rechnen Sie vor allem bei den Stadtausfahrten mit den üblichen Verzögerungen. Auf der Mendelbassstraße im Bereich der Mebo-Einfahrt-Eppern kommt es immer wieder zu kurzen Wartezeiten wegen Arbeiten. Und der Fedaya-Bass bleibt weiterhin aus Sicherheitsgründen gesperrt. Gute Fahrt!
Reisender Bozen, die Zeit 18 Uhr.